Erster Advent, die erste Kerze brennt. Ich hatte in der letzten Woche euch versprochen, dass wir uns auf Weihnachten zubewegen, auch inhaltlich in den Gottesdiensten, dass wir uns in den Predigten auch Zeit nehmen wollen, um darüber nachzudenken, was Weihnachten bedeutet, wollen schauen, was die Bibel zu bieten hat. Ich hatte gesagt, wir werden uns maßgeblich in Matthäus 1 und 2 bewegen. Ich muss heute nur einen kleinen Schlenker machen in Lukas 1, ausnahmsweise. Aber ansonsten wird es mit Matthäus weitergehen in den nächsten Wochen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte einfach Lukas 1, die Verse 26 bis 38 einmal vorlesen. Ihr dürft gerne mit euren Bibeln aufschlagen oder an der Wand mitlesen. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit, und seines Königstums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Man kann sagen, dass hier sozusagen die Geschichte von Jesus beginnt. Bei Maria, bei der Ankündigung, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. Und relativ schnell bekommen wir mit, wie Maria reagiert auf diesen Ausspruch, auf diesen Gruß. In Vers 29 heißt es: Sie aber wurde bestürzt. Dieses Wort kommt nur einmal im Neuen Testament vor. Und das bedeutet nicht nur, dass sie verwirrt war, sondern dass sie völlig verwirrt war. Also durch und durch verwirrt. Das hat sie völlig umgehauen, was da passiert. Das soll uns das Gefühl geben, Maria war stark und intensivst erregt von dem gerade, was da passiert. Aber was ist der Grund, warum sie so schaut? Was sind das für Worte? Was ist das für ein Gruß? Wenn ich diesen Text lese, erwarte ich, dass sie erst einmal zu Boden fällt, weil ein Engel da steht. Ich weiß nicht, wie viele hier in dem Raum schon einen Engel gesehen haben. Hat jemand schon mal einen Engel gesehen? Eins? Also ich meine wirklich buchstäblich. Eins? Da ging schon eine Hand runter. Da noch eine Hand? Okay. Ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich kenne auch einige, auch in meiner Verwandtschaft. Meine Oma, meine Eltern haben Engel gesehen in besonderen Situationen. Gott zeigt sich, schickt Boten und geht zu Menschen und spricht zu ihnen. Manchmal passiert das. Etwas Wunderbares. Etwas Außergewöhnliches, aber das ist nicht das, was sie verwirrt. Das, was sie verwirrt, ist das, was ihr gesagt wird. Das Wort, was zu ihr gesprochen wird. Und das ist das Wort Begnadete. Der Herr ist mit dir. Begnadete. Wir sehen in Vers 30, dass hier steht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Vielleicht wurden einige evangelische Hände in diesem Raum heute ein bisschen schwitzig. Es geht ja um Maria. Muss man ja aufpassen, ja? Nicht, dass man hier irgendwie katholisch auf einmal wird. Nein, es ist wichtig, dass wir uns Maria anschauen, weil Gott hatte einen außergewöhnlichen Plan mit dieser Frau. Und es ist wichtig, dass wir dem Beachtung schenken. Was wichtig ist, wenn wir uns das Wort Begnadete anschauen, hier geht es nicht darum, was einige Kirchen daraus gemacht haben. Frau voller Gnaden, du bist quasi die Quelle der Gnade. Und weil du die Quelle der Gnade bist, zapf ich dich an. So wurde dieser Vers in weiten Teilen ausgelegt. Aber das, was wir hier lesen, heißt, sei gegrüßt, Begnadete oder Begnadigte. Du wurdest begnadigt. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Vielleicht hätte sie auch geantwortet, ich weiß gar nicht, dass ich gesucht habe. Ja. Aber du hast was gefunden. Du hast es nicht in dir selbst. Gott hat es dir gegeben. Das brauchen wir für unser evangelisches Verständnis von Maria, dass wir Maria richtig einordnen. Sie ist auch jemand, der von Gott Gnade braucht, die eine Verbindung zu Gott braucht. Und wir werden noch sehen, warum sie diese Gnade gebraucht hat. Ganz zum Schluss der Predigt werden wir das herausfinden. Warum sie diese ganz besondere Ansprache der Ehre brauchte. Denn Gott hat Unmögliches an Maria getan. Und diese Gnade hatte an ihr ungeahnte Auswirkungen. Ist euch aufgefallen, dass der Engel startet und sagt, übrigens, du wirst Jesus zur Welt bringen, einen Retter, einen König. Und dann geht er so weiter und dann, sie wundert sich gar nicht darüber. Sie sagt, ach ja, okay, ein Messias, den Retter der Welt, den König der Welt bringe ich zur Welt. Das ist nicht ihre Frage. Ihre Frage ist, wie kann das sein? Und hier kommt dann auf einmal die Erklärung von dieser sogenannten Jungfrauengeburt. Vielleicht seid ihr alle fromm. Und für euch ist das überhaupt gar keine Frage, weil es ja zu unserem Glauben gehört. Aber vielleicht sitzen ja einige, die zweifeln daran. Jungfrauengeburt, komm, also würdest du das heutzutage glauben, wenn jemand auf dich zukommen würde und sagen würde, ja, ich kriege ein Kind, aber ich hatte keinen Geschlechtsverkehr? Ist es wirklich wichtig, dass die Jungfrauengeburt hier ihren Platz findet, ganz zu Anfang im Lukas-Evangelium? Ist es wichtig, dass Maria eine Jungfrauengeburt war? Oder können wir das fallen lassen? Viele glauben es heutzutage nicht mehr, sind Christen und sagen, ich glaube nicht an die Jungfrauengeburt. Bis zum 19. Jahrhundert war es überhaupt kein Problem, für die Menschen daran zu glauben. Aber kann man einen postmodernen Menschen, so modern wie wir heute sind, kann man das einem wirklich zutrauen, die Weihnachtsgeschichte zu beginnen mit einer Jungfrauengeburt? Wir wissen ja von Paulus, dass das Kreuz für die Welt, dass Gott sich kreuzigen lässt, töricht und bekloppt ist. Die Geschichte von Jesus beginnt für die Welt schon idiotisch. Das passiert nicht erst am Kreuz. Denn schon der Anfang der Geschichte von Jesus ist für einen normal denkenden Menschen völlig irrsinnig. Eine Frau bekommt nicht ein Kind, wenn sie nicht mit einem Mann geschlafen hat. Das sind Zweifel, die an vielen Christen nagen. Wo man sich überlegt, möchte ich wirklich von meinem Glauben Leuten weitererzählen? Gerade zu Weihnachten? Dann kommt das ja irgendwie, ja, Jesus zur Welt. Ja, wie ist denn er zur Welt gekommen? Ja, durch eine Jungfraugeburt. Aber weißt du, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob das so sein muss. Ich möchte heute etwas anders mit euch an den Text rangehen. Oft gehe ich tief in den Text hinein und pflück ihn auseinander. Ich möchte diese Verwunderung von Maria, dass sie ja Jungfrau ist, diese Verwunderung möchte ich aufnehmen in unsere Zeit. Welche Verwunderung haben wir darüber? Wir sind genauso verwundert wie Maria. Wie kann das sein? Wir haben die gleiche Frage. Oftmals. Deswegen möchte ich erst ein wenig über den Punkt die biologische Unmöglichkeit mit euch sprechen. Die Frage, die wir uns stellen, wenn wir an diesen Text rangehen und wenn wir uns mit Gott konfrontiert wissen, die entscheidende Frage ist,
kann Gott in seine Natur, in seine Schöpfung eingreifen? Hat Gott die Möglichkeit, in diese Schöpfung einzugreifen? Denn wenn du nicht glaubst, dass Gott Wunder tun kann, dann wirst du auch am Ende nicht zu einem Entschluss über die Jungfrauengeburt kommen, dass du sagst, ja, ich kann daran glauben. Die Frage ist, ist es möglich, dass Gott in diese Welt eingreift? Kann er hier eingreifen? Denn wer die Jungfrauengeburt als biologisch unmöglich erachtet, der steht vor einem weitaus größeren Problem. Denn hier geht es nicht nur um die Jungfrauengeburt, sondern hier geht es um alles, um die Erschaffung der Welt. Vor diesem Problem stehen wir. Denn der Schöpfer des Universums hat auch die Sterne geschaffen, hat diesen Planeten geschaffen, hat jede einzelne Pflanze geschaffen, hat jeden einzelnen Menschen geschaffen. Ist es so gesehen von einem Schöpfer, der uns gemacht hat? Ist es für ihn etwas Schwieriges, einen Samen zu nehmen und ihn in eine Frau einzusetzen und Übernatürliches zu schaffen? Kann es wirklich unmöglich für Gott sein, ein Y-Chromosom in die Gebärmutter einer Frau zu setzen? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ist Gott in der Lage, wenn wir das nicht glauben, wenn wir nicht glauben, dass Gott in der Lage ist, übernatürlich in unsere Welt hineinzuwirken, dann offenbart das sehr viel über unser Denken, über unser Weltbild, zeigt es eine ganze Menge. Denn es zeigt, dass unser Denken schon sehr stark beeinflusst ist vom Naturalismus und Atheismus. Dass der heutige Mensch es für wissenschaftlich erachtet, zu sagen, nur die Dinge, die ich sehe, die natürlich sind, die sind auch Wahrheit. Das ist erstmal eine Behauptung. Diese Behauptung, der kann man nachgehen. Nur diese Behauptung wirkt bei ganz vielen Menschen im Prinzip als Ersatz für ihren Gott. Es ist ihre Religion. Es ist eine unumstößliche Wahrheit, dass es nur Natürliches gibt. Nur dass das, was ich sehen, was ich anfassen kann, was ich im Griff haben kann, nur das ist möglich. Es gibt keine übernatürlichen Prozesse. Alles muss irgendwie natürlich und für mich nachvollziehbar sein. Nur ist solch eine Sichtweise erstmal ein Glaube. Selbst anerkannte Wissenschaftler, Professoren, hochgebildete Menschen geben zu, der Naturalismus und der Atheismus ist ein Glaubenskonstrukt, von dem man weiter aufbaut. Deswegen sollten wir erstmal vorsichtig sein, wenn wir gleich sagen, biologisch unmöglich, es kann gar nicht gehen. Denn diese Haltung ist wissenschaftlich gesehen völlig substanzlos. Es ist erstmal eine Überzeugung. Von dieser Überzeugung geht man weiter. Viele, die auch sagen, es ist biologisch unmöglich, schauen sich diesen Text an, selbst viele Bibellehrer, und sagen, eigentlich möchte uns der Text was ganz anderes vermitteln. Ja, hier wird irgendwie in eine Richtung so, irgendwas Wunderbares wird hier erklärt, aber eigentlich ist es nicht der Sinn des Textes. Der Text möchte uns was anderes sagen. Die Bibel hat nicht die Botschaft, dass wir an eine Jungfrauengeburt glauben sollen. Ist es wirklich so? Kann der Text wirklich so verstanden werden? In welchem Evangelium bewegen wir uns gerade? Im Lukas-Evangelium. Was war dieser Mann vom Beruf? Arzt. Lukas ist derjenige, der im Neuen Testament der einzige ist, der eine naturwissenschaftliche Ausbildung hat. Und er beginnt seinen Bericht in Vers 27, dass der Engel Gabriel zu einer Jungfrau kommt. Und wiederholt es noch einmal, sie war verlobt mit Josef, der Name der Jungfrau. Wenn Lukas gewollt hätte, dass wir von einer normalen Frau, die in einer Ehebeziehung ist, wenn wir davon ausgehen sollten, dann hätte Lukas, der Arzt, der Naturwissenschaftler, der am Anfang seines Evangeliums sogar den Anspruch erhebt, ich habe alles analytisch sorgfältig überprüft. Wenn er gewollt hätte, hätte er einfach sagen können, die Möglichkeit hat er im Griechischen, Frau. Er hat es bewusst nicht gemacht. Er hat gleich zweimal am Anfang dieser Geschichte, Jungfrau, Jungfrau. Das ist die Voraussetzung, die ich hier schaffen möchte. Ich als Arzt, nicht als dahergelaufener gläubiger Freak. Ein Arzt spricht hier zu uns. Lukas betont damit den übernatürlichen Vorgang und zeigt, dass Maria sich nicht darüber verwundert, wie ich eben gerade gesagt habe, ach so, ich werde den Messias, den König der Welt, zur Welt bringen, sondern wie soll das funktionieren, Engel? Ich bin zwar verlobt, aber was sagt sie in Vers 34? Ich weiß von keinem Mann.
Du weißt von keinem Mann?
Ging die Geschichte nicht so los, die Frau mit einem Mann namens Josef verlobt?
Bist du verlobt? Bist du verlobt mit Josef? Wie kannst du sagen, ich weiß von keinem Mann?
Dieses Wörtchen weiß bedeutet so viel wie erkennen, kennen. Und man hat zu dieser Zeit noch sehr behutsam über den Aspekt der Sexualität gesprochen. Wenn es heißt, dass Adam Eva erkannte, dann ist das eine verhüllende Sprache, die den Akt der Sexualität ins Verborgene bringen soll.
Nicht so, wie wir heutzutage, auf allen Plakaten und überall.
Wenn wir es heute schreiben würden, würden wir sagen, ich hatte keinen Geschlechtsverkehr mit einem Mann. Natürlich kenne ich meinen Verlobten, aber ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn noch nicht erkannt. Ich hatte noch keinen Geschlechtsverkehr mit diesem Mann. Maria ist in ihrer ganzen Verwunderung und mit dem allem, was sie sagt, völlig auf der Seite von Lukas und sagt, ich bin eine Jungfrau. Wie soll das passieren? Das geht doch nicht. Und der Engel ist sehr interessant. Er sagt, du wirst den Sohn des Höchsten zur Welt bringen. Sohn des Höchsten. Der Höchste. Bei den Hebräern haben die Ohren geläutet. Elyon. El Elyon. Ist ein hebräischer Name für Gott und heißt Gott der Höchste. Und genau das gebraucht der Engel und sagt, du wirst den Sohn Gottes, den Sohn des Höchsten, wirst du zur Welt bringen. Und in dieser Sprache, wenn wir uns im Neuen und auch im Alten Testament bewegen, wenn wir lesen Sohn des, dann muss es nicht unbedingt heißen, es ist mein Sohn, sondern es kann auch gesagt werden, Josef auch, war der Sohn Davids. Davids hat aber hunderte Jahre vorher gelebt. Ein Sohn von jemandem zu sein bedeutet in dieser Zeit, es war sozusagen eine Wendung, die zum Ausdruck bringen sollte, dass diese Person oder dieser Mann in diesem Fall die Eigenschaften seines Vaters besitzt. Deswegen kann in dem Psalm auch gesagt werden, er ist ein Sohn der Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit hat keinen Geschlechtsverkehr. Aber trotzdem konnten die Hebräer sagen, er ist ein Sohn der Ungerechtigkeit, weil er mit allem, was er ist, mit allem, was er tut, die Ungerechtigkeit in sich trägt. Und so kann er sagen, du trägst den Sohn des Höchsten in dir. Er hat das gleiche Wesen. Vom Höchsten, von Elyon. In der Passage davor, wo die Geburt von Johannes angekündigt wird, heißt es, er wird der Prophet des Höchsten sein. Prophet Elyon. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Du bist der Prophet des Höchsten, du bist der Prophet Gottes und du wirst vor dem Herrn vorweggehen, ihn den Weg bereiten. Ein paar Monate vorher ist Johannes zur Welt gekommen. Wem hat er den Weg bereitet? Jesus hat er den Weg bereitet. Er hat gesagt, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Auf ihn habe ich gezeigt. Er ist der Sohn des Höchsten und noch präziser, er ist der Höchste selbst. Er trägt die Eigenschaften des Höchsten völlig in sich. Und es wird noch einmal getoppt in Vers 35, als der Engel erklären möchte, wie diese Jungfrauengeburt vonstatten geht, wird gesagt, dass Wieder, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten. Gott selbst kommt auf dich. Und wer ist bei diesem Wort Höchsten, wobei dem Hebräer alles läutet, ja? Wer das bis hierhin noch nicht geschnallt hat, fügt Gott sei Dank der Engel noch hinzu, der Heilige Geist wird über dich kommen. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Warum ist Jesus der Sohn Gottes? Darum. Die Bibel ist ein intelligentes Buch mit einer Grammatik. Wenn jetzt hier darum steht, soll es uns verweisen auf das, was vorher gesagt wurde. Warum ist Jesus der Sohn Gottes? Weil der Heilige Geist, die Kraft des Höchsten, über eine Jungfrau gekommen ist und er ihr Jesus gegeben hat und sie ihn zur Welt gebracht hat. Das ist die einzige Begründung, die wir finden, warum Jesus Gottes Sohn ist. Darum sagt er, ist er Sohn Gottes. Und wenn du Christ bist und an einer Jungfrauengeburt zweifelst, dann zweifelst du nicht an einem kleinen Dogma der Kirche. Wir befinden uns am Anfang des Evangeliums. Das ist der Startpunkt für Jesus. Wenn dieses darum fällt, dann fällt eine ganze Reihe. Wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wäre, dann würde das bedeuten, das Neue Testament hätte erstens gewaltige Fehler, Maria hätte in Unzucht gelebt, Josef wäre der wahre Vater von Jesus gewesen und Jesus hätte bezüglich seiner göttlichen Vaterschaft hätte er gelogen. Jesus wäre kein Nachkomme einer Frau, darauf werden wir gleich noch kommen, gewesen. Jesus wäre ein normaler Mensch, den Gott einfach irgendwie berufen hätte, aber wäre nicht aus der Ewigkeit in die Welt gekommen. Damit ist er konsequenterweise nicht Gottes Sohn und damit auch nicht Gott selbst. Er ist damit, und das ist vielleicht das Heftigste, er ist damit, genauso wie wir, ein Sünder. Und kann kein göttlicher Erretter für uns sein. Dann wird es nämlich keinen Vermittler zwischen Gott und uns geben. Er hätte am Kreuz nicht beten müssen, vergib ihnen, sondern er hätte jämmerlich sagen müssen, vergib uns. Dann würden wir immer noch in unseren Sünden stecken und wir hätten keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Wir beschäftigen uns hiermit nicht mit Kleinigkeiten, wo einige Wissenschaftler sich vielleicht irgendwie drüber streiten. Der Engel sagt darum, weil das passiert, dieses wunderbare Ereignis, deswegen kommt ein wunderbarer Mensch auf die Welt und hat einen wunderbaren Auftrag. Der Text, jeder Mensch, der klar denken kann und der fair ist und nicht sein naturalistisches Bild hier hinein projiziert, muss am Ende dieses Textes sagen, auch wenn es mir nicht gefällt, die Bibel möchte mir weismachen, es geht um eine Jungfrauengeburt. Und wer die Bibel auslegt und zu einem anderen Ergebnis kommt, der schreibt der Bibel selber vor, was sie am Ende zu sagen hat und stellt sich damit selber darüber, anstatt einfach den Text sprechen zu lassen. Und dann damit zu ringen. Einige Theologen sagen auch, sie nennen einen Grund dafür, dass die Jungfrauengeburt nicht wichtig und auch nicht stattgefunden hat, packen sie in die Überschrift oder in das Stichwort das Argument des Schweigens. Zwei Professoren waren tatsächlich in einem Streitgespräch über die Jungfrauengeburt. Und dann sagte jemand, ich glaube fest an die Jungfrauengeburt. Der andere entgegnete, die Jungfrauengeburt ist nicht haltbar. Denn es wird nur in zwei neutestamentlichen Büchern beschrieben, in Matthäus und Lukas. Die anderen Evangelien berichten nichts davon. Selbst Paulus berichtet nicht über derartige Vorkommnisse. Für mich und mein Leben reicht mir die Bergpredigt. Die Bergpredigt reicht für jedermann. Dort hat Jesus so viel gesagt, ich muss nicht über die Jungfrauengeburt philosophieren. Gut, sagt der andere Professor, Ich halte die Bergpredigt nicht für haltbar. Ich bin nicht überzeugt, dass Jesus jemals solche Dinge, wie er in der Bergpredigt gesagt hat, überhaupt jemals gesagt hat. Warum um alles in der Welt denn das? Fragte der erste Kritiker. Und sagte, nun, die Bergpredigt finden wir in der Bibel bloß in zwei Evangelien. Ebenfalls in Matthäus und in Lukas. Markus und Johannes berichten nicht von ihr. Paulus erwähnt sie noch nicht einmal. Die Bergpredigt ist der Klassiker. Und selbst Nichtchristen finden es richtig genial, was Jesus da sagt. Das Argument des Schweigens ist kein Argument. Wir finden es in Gottes Wort. Es ist der Ausgangspunkt und hiervon wird aufgebaut. Wie schaut es aus mit anderen Jungfrauengeburten? Immer wieder ist zu lesen, Geschichten über Jungfrauengeburten sind irgendwie völlig normal. Die gab es immer und immer wieder. Hat nicht einfach die Bibel irgendwelche Mythen und Legenden einfach aus heidnischen Kulturen geklaut und einfach auch präsentiert, weil es irgendwie auch irgendwie modern war? Ist ja auch eine schöne Vorstellung, dass Gott irgendwie was tut mit einer Jungfrau. Einige Beispiele. Eine Jungfrau habe den Samen des Zeus schlafend als Goldregen empfangen und gebiert Perseus. Herkules wurde vom griechischen Gott Zeus gezeugt und von einer Jungfrau geboren. Alexander der Große sei durch Zeus in Gestalt einer Schlange in der Hochzeitsnacht seiner jungfräulichen Mutter gezeugt worden. Eines Nachts träumte Buddhas Mutter, dass ein weißer Elefant vom Himmel herabstieg und in ihr Schoß eintrat und eben in dieser Nacht jungfräulich ein Kind empfangen hätte. Lang überlegt, ob ich das bringen soll. Warum nicht? Weil wir Christen ganz schnell kalte Füße kriegen, wenn man auf einmal mit anderen Kulten kommt. Ey, da sind auch Jungfrauengeburten. Macht mir mal eine Erklärung. Warum ist bei uns was Besonderes? Auf einmal wird's ganz dünn. Aber ich glaube nicht. Wir finden immer wieder in der Geschichte, dass heidnische Gottheiten mit Jungfrauen Geschlechtsverkehr hatten. Schon allein die Qualität dieser Geschichten spricht für sich Bände. Griechische Götter sind oft ohne Ende zügellos, übersät mit menschlichen Schwächen und übertrieben aufgeladen mit schlechten männlichen Attributen und haben sich nicht im Griff. Die Vergleiche sind eigentlich nicht der Rede wert, wenn man sich mal die Geschichten unter dem Aspekt der Heiligkeit anschaut. Wie verborgen, wie heilig spricht Gott selbst über das, was er tut in der Jungfrauengeburt. Und wie verdorben, pervers, animalisch und völlig irrsinnig beschreiben die heidnischen Gottheiten ihre Jungfrauengeburten. Ja, es sind Abgrenzungen, aber es gibt auch positive Gründe, warum die Jungfrauengeburt von Jesus einzigartig ist und darum wahr ist. Und da müssen wir ganz zu Anfang der Geschichte zurück. Als Jesus die Welt, durch Jesus die Welt geschaffen wurde, ja, ist so richtig. Vater, Sohn und Heiliger Geist waren am Start. Die haben die Welt geschaffen, den Menschen geschaffen. Und diese Beziehung ist zerbrochen. Die Menschen haben gesündigt. Die Situation sah nicht gut aus. Man könnte sagen, dicke Gewitterwolken sind übers Land gezogen. Und die Menschen sind auf einmal gefallen in die Sünde hinein und hatten keine Kontrolle mehr über sich selbst und über die Auswirkungen dieser Sünde. Tod ist hineingekommen, Krankheit ist hineingekommen und wir erleben selber, welche Auswirkungen Sünde haben kann in unserem Leben. Aber in dieser ganzen Dunkelheit und in diesem ganzen Dreck kommt Gott hinein und drückt kurz auf Pause und sagt, das, was hier gerade passiert, ist elendiger Dreck. Aber ich habe eine Botschaft für euch. Und das nennt man witzigerweise in der Theologie das Urevangelium. Und er sagt, ein Nachkomme der Frau wird der Retter sein, wird die Geschichte zum Wendepunkt bringen. Ein Nachkomme der Frau. Ehe alle heidnischen Gottheiten überhaupt aufs Programm kamen, hat Gott den Nachkommen der Frau bestimmt. So, was ist daran besonders? Wir finden in der gesamten Heiligen Schrift nicht einmal die Wendung Nachkomme einer Frau. Das ist völlig einzigartig. Man ist immer Nachkomme eines Mannes. Wir hatten es in der letzten Woche, wo der Stammbaum von Jesus gezeigt wurde. Und der Typ zeugte den Typen. Und der Typ zeugte den Typen. Zeugte. 39 Mal. Männer tun was. Und dann gibt es einen Cut. Und auf einmal zeugt Josef nicht mehr, sondern Maria gebiert. Und Gott hat von Anfang an gesagt, der Nachkomme einer Frau, nicht eines Mannes. Und das wird ein Zeichen sein. Das wird ein Wunder sein. Und 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, hat Jesaja genau dieses Versprechen von Gott aufgegriffen und hat noch einmal gesagt, es wird ein Zeichen sein, eine Jungfrau wird jemanden zur Welt bringen. Die Welt sollte erschüttert werden davor, was hier gerade passiert. Etwas Wunderbares. Die Frage ist nicht die, ob die Geschichte von Jesus ein billiger Abklatsch ist von heidnischen Geschichten, sondern wer hat hier wovon abgeguckt? Das Original, wie die Geschichte begann. Die Geschichte setzt von Seiten Gottes eine Jungfrauengeburt voraus. Etwas, was wir nicht machen können. Vielleicht ist dir das noch zu wenig. Warum glauben wir an sowas Skurriles wie eine Jungfrauengeburt? Die Wissenschaft. Ich bin echt ein Fan, wenn Christen wissenschaftlich unterwegs sind. Die Wissenschaft fordert, dass jede Wirkung, das müsst ihr nochmal aufpassen, jede Wirkung hat eine Ursache. Jede Ursache hat eine definitive Wirkung. Ursache und Wirkung gehören im wissenschaftlichen Diskurs immer zusammen. Habe ich eine Wirkung, dann muss ich auf die Ursache zurück. Wenn ich eine Ursache habe, dann werde ich eine Wirkung sehen. Und ich werde die beiden Dinge immer wieder zueinander bringen. Das ist ein wissenschaftliches Gesetz. Ich hatte eben gerade von dem Sündenfall erzählt. Unsere Tageszeitungen, unsere Nachrichten sind jeden Tag voll damit und bestätigen, dass der Sündenfall wahr ist, dass der Mensch in Sünde gefallen ist, dass der Mensch es eben nicht im Griff hat, dass der Mensch schuldig ist und auch nicht damit aufhört. Wir sehen in den Nachrichten die Wirkung. Was ist die Ursache? Der Mensch ist nicht rein. Der Mensch ist nicht heilig. Der Mensch ist Sünder. Das ist seine Ursache. Und die Wirkung sehen wir Tag für Tag. Sehe ich Tag für Tag an meinem eigenen Leib. Und jetzt kommen wir zu der Person Jesus Christus. Welche Wirkung hat er gehabt? Und da brauchst du noch nicht einmal die Bibel aufschlagen. Wenn du so ein Bibelkritiker sein solltest, ja, dann lies andere außerbiblische Berichte über Jesus und sind deckungsgleich. Bis heute konnte niemand Jesus auch nur ein Fehlverhalten nachweisen. Ein absolut perfektes, reines Leben. Wir sehen die Wirkung. Ich frage euch, was ist die Ursache? Bleiben wir logisch. Wir müssen uns nicht einfach blenden lassen und, ach ja, ich glaube alles, was der Pastor sagt. Bleiben wir logisch. Warum ist das so? Darum ist das so. Es gibt eine einzigartige Ursache für Jesu Geburt. Und das kennzeichnet auch seine einzigartige Wirkung in seinem Leben. Und somit, wenn mich jemand fragt, glaubst du, dass Person XY eine jungfräuliche Geburt hatte? Zeig mir, dass diese Person lebt wie Jesus und ich glaube es. Aber wenn wir sonst keine andere Person finden, die wie Jesus lebt, und ein Buddha hat es auch nicht geschafft, und ein Alexander der Große erst recht nicht, zeigt mir so eine Ursache oder zeigt mir so eine Wirkung, dann glaube ich an die Ursache. Ich möchte zu meinem letzten Argument kommen und ich möchte zurückkommen auf Maria, weil Maria für mich der größte Grund ist, an die Jungfrauengeburt selbst zu glauben. Wir haben gelesen, du bist begnadigt. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Große Gnade. Und als der Engel ihr sagt, was alles passieren wird, sagt sie, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Maria erlebt eine gewaltige Begegnung Gottes. Gnade über Gnade. Sie wird zugerüstet in diesem Moment, auch das kulturell auch auszuhalten, ja. In dieser Phase, heutzutage ist das überhaupt kein Ding mehr, wenn eine nicht verheiratete Frau ein Kind kriegt. Früher war das noch etwas anders. Sie wartete 30 Jahre. Und dann passiert Folgendes. Dieser Jesus geht ans Kreuz. Und ich möchte euch fragen, was war der Anklagegrund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist? Sie haben ihn gefragt, bist du Gottes Sohn? Ihr sagt es. Das Verhör war zu Ende. Lukas 22, wenn du es nachlesen möchtest. Und sie haben ihn gekreuzigt. Sie haben ihn ausgepeitscht mit Widerhaken, dass das Fleisch nur so fetzte. Er war am Bluten. Sie haben ihn vermöbelt. Sie haben ihn öffentlich zur Schau gestellt. Sie haben ihm seine Gewänder weggenommen. Wir malen das so nicht, weil wir Respekt haben. Aber Jesus hing nackt am Kreuz. Und es war eine öffentliche Schande, was dort passierte. Die Dornkrone wird aufgesetzt. Und ich frage euch, wo war Maria? Die war am Kreuz. Eine Mutter, die ihr Kind geliebt hat. Die geweint hat und wahrscheinlich geschrien hat am Kreuz, dass ihr Sohn vor die Hunde geht. Maria hätte mit einem Wort die ganze Kreuzigung abblasen können und hätte gesagt, ich gestehe, ich bin schuldig. Meinen geliebten Sohn sollt ihr nicht so misshandeln. Er ist nicht der Sohn Gottes. Ich hatte mit Josef feuerlichen Sex. Und auch wenn ihr mich jetzt steinigen werdet, ich werde es nicht zulassen, dass ihr meinen Sohn töten werdet. Sie hat es nicht getan. Obwohl sie ihren Sohn so sehr geliebt hat, weil sie das darum noch in ihren Ohren hatte von dem Engel. Darum ist er Gottes Sohn. Weil der Heilige Geist über mich gekommen ist. Deswegen war es so wichtig, dass sie die maximale Gnade zugesprochen bekommt, weil nur die Gnade in ihr das auch aushalten konnte, dass ihr Sohn stirbt, wieder aufersteht. Für sie selbst. Weil sie Gnade braucht. Maria ist für uns eins der höchsten Beispiele für wahre Nachfolge. Auch wenn die ganze Welt schreit, ihr lügt und ihr habt nicht recht, ihr seid doch idiotisch. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Diese Kraft sehen wir in Maria, in einer Frau, die wahrscheinlich zerbrochen war in diesem Moment. Zwei Theologen haben über diese Worte gesagt, Gott tut auch heute noch das Unmögliche. Wir beteuern ja gerne, dass Gott selbstverständlich alles kann, nur um sicherheitshalber hinzuzufügen, aber ich glaube nicht, dass er es bei mir tun wird. Und so werden wir Menschen, die rein theoretisch glauben, dass Gott Wunder tun kann, aber nie mit seinem Handeln rechnen. Ein Unterschied zwischen einer Kirche und einem Verein ist die Gegenwart des Wunderbaren, die Gegenwart des Übernatürlichen. Es gibt Menschen, die ethisch genauso verantwortlich leben wie wir Christen. Aber niemand kann das Wunderbare nachahmen, das zum Christenleben dazugehört. Du darfst glauben, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Lasst uns diese Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte nehmen und auch in unser Leben hineinlegen. Ich möchte erwarten, dass Gott Unmögliches tut und mir auch Gnade gibt, in diesen Wunderbaren auch zu leben, selbst wenn alle um mich rum mich auslachen.
Herr Jesus, heute sind wir von einer anderen Seite an den Text gegangen. Und wir Menschen, wir haben gerade in unserer jetzigen Zeit sehr viel Zweifel an deine Glaubwürdigkeit. Und es war wirklich auch nur ein schwacher Versuch von mir, deine Schlüssigkeit, deine Klarheit darzulegen. Deine Logik sogar in dem Wunderbaren, was man eigentlich nicht erklären kann. Ich danke dir, Herr, dass die größte Erklärung, die du bietest, in Menschen liegt. Dass du durch Menschen in dieser Welt handelst und dass du die Geschichte dieser Welt durch Menschen bewegst. Ich danke dir, dass du Maria diese Kraft gegeben hast zu dieser Zeit, dass sie an deiner Wahrheit bleiben konnte. Und ich bitte dich, dass du den Glauben, diese Gnade, die Maria erlebt hat, dass wir sie auch erleben. Denn das Gleiche sprichst du auch uns in deinem Wort zu, dass wir begnadigt sind, dass wir diese große Gnade empfangen haben. Ich bitte dich, dass du den Glauben stärkst, dass du den Glauben mehrst, dass wenn wir auch solche Geschichten lesen, deine wunderbaren Wunder sehen, ergreifen und unser Vertrauen dir schenken und übernatürliche Dinge im Persönlichen, aber auch in der Gemeinde erleben. Amen.